die Kenntnis oder die Erfahrung, was uns droht, ist teilweise in den Metropolen, auch vor allen Dingen dann auch in kleineren Städten, nicht so sehr gut ausgeprägt. Da merkt man denn doch, dass diese Administrationen, die sich ja mit diesem Thema ebenfalls auseinandersetzen müssen, dass die häufig über die Kapazitäten gar nicht verfügen, die sie bräuchten, um ihre Städte praktisch an den Klimawandel in Zukunft anpassen zu können.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 55 Countries. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich habe es ja in der vergangenen Episode schon angesprochen. In Zukunft möchte ich mich immer mal wieder mit den Folgen der extremen Urbanisierung auf dem afrikanischen Kontinent beschäftigen. Zuletzt ging es ja schon um das Thema Verkehr und Transport und wie der in immer wachsenden Großstädten bewältigt werden kann. In dieser Folge schauen wir auf das Thema Klimawandel und Klimaresilienz der großen Städte. Denn klar ist, zum Beispiel die Hitze in großen Städten, in urbanen Zentren, die ist deutlich größer als auf dem Land. Und auch Überschwemmungen und Überflutungen, ihr habt es vielleicht zuletzt in Nairobi gesehen, treffen die Menschen dort ganz besonders und auch anders, weil gerade die informellen Siedlungen mit diesen Wassermassen eigentlich überhaupt nicht umgehen können und die Menschen keinerlei Schutz erfahren. Wie aber können sich afrikanische Großstädte angesichts dieser Urbanisierung auf den Klimawandel vorbereiten? Darüber habe ich mit Jürgen Kropp gesprochen. Er arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und arbeitet genau an dieser Schnittstelle zwischen Klimaresilienz und Urbanisierung. Ja, Herr Kropp, wir sehen auf dem afrikanischen Kontinent eine rasante Urbanisierung. Gleichzeitig leidet der Kontinent mit am stärksten unter den Folgen des Klimawandels. Vor welchen Herausforderungen stehen denn die Städte auf dem afrikanischen Kontinent in diesem Zusammenhang?
Ja, grundsätzlich kann man sagen, die stehen vor den gleichen Herausforderungen wie insgesamt weltweit. Also die Urbanisierung schreitet fort und man kann diese Dynamik nur sehr schlecht durchbrechen. Woran liegt das? Viele Menschen glauben, dass sie in Städten immer noch bessere Chancen haben, Einkommen zu erzielen als zum Beispiel auf dem Land, dass das häufig dann auch durchaus in die Armut führen kann und die Entwicklung von ungeordneten Slums. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber das sehen wir natürlich nach wie vor weltweit.
Jetzt sehen wir aber, dass ja gerade diese Slums oft sehr schlecht geschützt sind vor den Folgen des Klimawandels. Wir haben das jetzt zuletzt in Nairobi wieder gesehen, wo massive Überschwemmungen vor allen Dingen die Stadtteile getroffen haben, wo es eher informelle Siedlungen gibt. Wie gut vorbereitet sind denn diese Metropolen, wie zum Beispiel jetzt Nairobi?
Ja, gar nicht. Also oder nur sehr, sehr schlecht auf jeden Fall. Ich meine, wenn man durch die Welt fährt, und das fällt mir auch immer wieder auf, das ist also in den Städten in der sich entwickelnden Welt oder auch in den sogenannten Emerging Economies, dass es da immer noch an adäquaten Planungsgrundlagen fehlt. Also so wie wir das hier kennen, dass wir praktisch eine Raumplanung haben, dass wir uns überlegen, in welchen Regionen wir bauen dürfen und bauen können und auch vielleicht sogar noch Building Codes existieren. Also wenn es jetzt darum geht, wie hoch Gebäude sein müssen, wie die ausgeformt sein müssen oder dürfen, sowas existiert dort häufig nicht. Da fehlt es denn den Administrationen tatsächlich entsprechend an Instrumenten. Und hinzu kommt, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass man eigentlich grundsätzlich weiß, welche Regionen besonders in einem urbanen Raum besonders betroffen sein können, durch Starkregen zum Beispiel, durch Hitze und alles, was man sich da vorstellen kann, dass in diesen Regionen natürlich grundsätzlich viele Menschen nicht siedeln, weil das durchaus bekannt ist, aber die Personen, die zu den Ärmsten gehören, die können diese Entscheidung gar nicht treffen. Also die müssen dort häufig ihre Siedlungen aufbauen. Und das sind dann in der Regel unkontrollierte Siedlungen. Das sind Siedlungen, die verfügen weder über entsprechende Versorgung noch Entsorgung. Man hat in den vergangenen Jahren weltweit gesehen jetzt durchaus in einzelnen Regionen Fortschritte gemacht, indem man solche Siedlungen legalisiert hat. Also zum Beispiel in Brasilien ist das der Fall gewesen, wo der Begriff Slum ja auch herstammt. Allerdings sieht man das auf dem afrikanischen Kontinent bisher so nicht.
Und woran liegt das? Also haben die Staaten oder die Regierungen das Problem noch nicht erkannt? Fehlt es da an Zuständigkeiten? Fehlt es an dem Fachwissen?
Also man muss, glaube ich, jetzt unterschiedliche Dimensionen aufmachen. Wir diskutieren über unterschiedliche Dinge hier. Also auf der einen Seite ist es natürlich ein Versagen von Administrationen. Dann muss man allerdings auch gleich hinzufügen, welche Priorisierung haben denn Administrationen? Natürlich haben die möglicherweise aufgrund fehlender Infrastruktur andere Priorisierung, als das bei uns beispielsweise der Fall wäre, wo wir vielleicht Bevölkerungsschutz im Vordergrund stehen haben. Hinsichtlich des Klimawandels, ich hatte jetzt just vor einer Woche, 10 Tagen, hatte ich einen Workshop in Heidelberg zusammen mit Kollegen aus Afrika, in diesem konkreten Fall aus Nairobi und aus Assuan. Da merkt man denn doch, dass diese Administrationen, die sich ja mit diesem Thema ebenfalls auseinandersetzen müssen, dass die häufig über die Kapazitäten gar nicht verfügen, die sie bräuchten, um ihre Städte praktisch an den Klimawandel in Zukunft anpassen zu können. Also es ging jetzt in diesem Fall konkret um die Hitzebelastung. Nun ist es so, dass in Afrika es ja sowieso schon warm ist, aber wenn ich dort bestimmte Materialien konzentriere auf dichtem Raum, dann führt das natürlich dazu, dass die Hitzebelastung steigt. Wie schlimm das sein kann, hat man ja jetzt vor gut 10 Tagen gesehen in Assuan. Also Assuan war auch Teil dieses Workshops, wo eine Temperatur von 52,9 Grad gemessen worden ist. Die höchste jemals auf dem afrikanischen Kontinent gemessene Temperatur in dieser Zeit, also im Anfang Juni, seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ja, also das heißt, auch dort kommt es zu einer zusätzlichen Belastung. Nun ist Hitze allein nicht das Kriterium für thermische Belastung und die daraus folgenden Gesundheitsschäden, sondern muss immer die Luftfeuchte mit hinzunehmen. Und wenn man eine Luftfeuchte von ca. 0% hat bei dieser Temperatur, dann ist es auch noch einigermaßen akzeptabel, will ich mal sagen. Also komfortabel ist das auch nicht mehr, aber akzeptabel. Aber wenn wir gleichzeitig eine Luftfeuchtigkeit hätten von 50-60%, dann wird es lebensbedrohlich. Ja? Und dem muss man sich natürlich stellen. Also der Klimawandel kann durchaus lebensbedrohlich werden. Ja, und das ist etwas, was wir weltweit, also auch in Deutschland, immer wieder gerne in den Hintergrund drängen.
Was braucht es denn dann aus Ihrer Sicht für eine klimaresistente Großstadt? Also ich meine, wir merken ja, dass in den Großstädten durch versiegelte Flächen, Asphaltierung, Gebäude es sowieso nochmal sich die Hitze mehr staut. Wir haben jetzt diese Überschwemmungen. Also wie muss eine klimaresistente Großstadt, wahrscheinlich überall, aber ganz besonders dann auf dem afrikanischen Kontinent aussehen?
Natürlich ist die thermische Belastung, wenn es jetzt um Hitze geht, in bestimmten Regionen höher. Übrigens ist sie auch nicht überall gleich. Also selbst in Europa können wir feststellen, dass die Komforttemperatur in Helsinki im Bereich von 18 Grad liegt, während sie in Athen im Bereich von 22 Grad liegt. Das heißt, der Mensch ist offensichtlich in der Lage, sich über lange Zeitperiode hohen Temperaturen anzupassen. Und das ist sicherlich auch auf dem afrikanischen Kontinent der Fall. Die Dynamik des Klimawandels bedingt es einfach, dass wir in Zukunft mehr Extremniederschläge erwarten können. Nun hat der Niederschlag eine Eigenschaft, er kommt mehr oder weniger stochastisch runter. Man kann das nur sehr ungenau vorhersagen. Und dementsprechend kann es sein, dass es extreme Ereignisse gibt, die mehr oder weniger unvermittelt kommen. So, nun ist ein Extrem, ich sag mal, in Neu-Delhi oder auch im Tropengürtel, meinetwegen Nairobi, ein anderes, als wir das hier in Europa sehen. Also das muss man auch sagen. Also unsere Infrastruktur ist natürlich auf Monsunregen oder monsunartige Regenfälle überhaupt nicht angepasst. In den Regionen weiß man aber schon besser Bescheid, wie man damit umgeht. Nichtsdestotrotz sind die Extremereignisse ein großes Problem, wenn es um Niederschlag geht. Und der muss irgendwie natürlich abgeführt werden und dementsprechend hätte man am besten erstens weniger Versiegelung, so dass Wasser dann schnell versickern kann. Zweitens, wenn das irgendwie nicht möglich ist, also zum Beispiel in engen Tallagen, dann müsste man versuchen, Auffangräume zu schaffen. Ja, das geht sicherlich. Gut, und drittens kann man auch Extremereignisse, sagen wir mal 24, 48 Stunden durchaus vorhersagen. Also kann man kommen sehen sozusagen. Und dafür bräuchte es dann entsprechende Early Warning Systems. Und das sind dann die extremen Niederschläge. Sprechen wir über die Hitzebelastung, über die thermische Belastung, dann ist es seit mehr als 30 Jahren bekannt, dass Materialien, die wir in modernen Städten verwenden, dass die zum Beispiel Beton aber auch Asphalt, diese Materialien haben eine hohe Wärmespeicherkapazität, das heißt, die akkumulieren die Strahlungswärme über den Tag und das führt zu Gesundheitsproblemen, ja, mitunter, also wovon vor allen Dingen Menschen, die hart arbeiten, betroffen sind, aber auch Ältere, also das führt dann, also am Ende des Tages ist das eine Hitzeerschöpfung. Wie kann man dem begegnen? Am besten, man gestaltet Städte grün, am besten mit Bäumen, weil die haben eine hohe Verdunstungsrate. Ja? Also hier in Europa, so ein mittelprächtiger Baum kann 300 Liter Wasser am Tag verdunsten. Und wenn ich zum Beispiel hier in Berlin im Hochsommer, wenn es richtig heiß ist, durch den Grunewald fahre, dann senkt die Temperatur praktisch schlagartig, wenn ich durchfahre, um 3 bis 4 Grad. Also das merkt man doch, das ist ein erheblicher Effekt. In Nairobi versucht man jetzt, also vor allen Dingen auch jüngere Menschen sind von solchen thermischen Belastungen betroffen, versucht man sogenannte Schoolparks zu schaffen. Also das sind kleine Parkregionen, die man auf freien Flächen im Umfeld von Schulen schafft. Also für die Schüler natürlich, damit sie Verschattung haben und so weiter. Ja, das ist sicherlich noch nicht ausreichend. In Assuan versucht man auch, Parkanlagen anzulegen. Und dort ist man aber zum Teil immer noch in der Planungsphase. Da fragt man sich, wo kriege ich denn überhaupt die Daten her, ja, die ich dann brauche, um zu entscheiden, wo in meiner Stadt die größte Hitze auftritt. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist eigentlich eine Frage. Die Frage kann man sich so stellen, aber letztlich braucht es einfach eine integrierte Grünflächenplanung. Ja? Und vielleicht auch, man kann vielleicht auch noch ein paar Fließgewässer hinzutun. Die kann dadurch, dass das Wasser fließt, also Wasser nimmt auch sehr viel Wärme auf, kann es noch raustransportiert werden aus der Stadt, wenn es Fließgewässer sind. Bei stehenden Gewässern ist das nicht der Fall.
Gibt es da sonst noch mehr, also so Grünflächen, Bäume pflanzen, das liegt ja sozusagen auf der Hand, das sehen wir auch in afrikanischen Städten, dass das passiert. Ja. Gibt es noch mehr Dinge, die man auch einfach umsetzen kann? Also jetzt eine ganze Stadt von Beton befreien und so ist ja immer ein bisschen schwierig. Also gibt es so ein paar Dinge, die jetzt Städte auch, die ja vielleicht ein eher kleines Budget auch haben, relativ leicht umsetzen können, um ihre Bürgerinnen und Bürger ein bisschen zu schonen?
Man kann natürlich auch versuchen, Flächen so zu gestalten, dass sie Wärme reflektieren. Oder man kann, also wenn Sie mal im Sommer oder überhaupt mal in Athen waren, stellen Sie sich mal auf die Akropolis, schauen mal runter auf die Stadt, da stellen Sie fest, dass die Stadt irgendwie grundsätzlich weiß erscheint. Ja? Das hat natürlich was mit der Reflexion zu tun. Also weiße Flächen reflektieren eine Strahlungswärme. Ja, zwar nicht besonders gut, also der Effekt ist nicht besonders hoch oder groß. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt die kleinen Maßnahmen alle zusammennimmt, dann kann das schon etwas ausmachen. Was Madrid beispielsweise über Jahre gemacht hat, ich glaube, das machen sie auch immer noch, die versprühen abends Wasser auf den Straßen. Das bindet einerseits Staub, aber führt ebenfalls zu einer Verdunstungskälte. Nun ist das nicht unbedingt immer das Mittel der Wahl für eine Region, wo ich sowieso schon wenig Wasser habe. Ja? Also, oder wenn ich eine Region wie Nairobi, wo ich ja Tropenklima habe, wo die Humidity, also die Luftfeuchte sowieso schon ziemlich hoch ist, da ist dieser Effekt relativ klein. Ja? Und wie kriege ich die thermische Belastung jetzt nicht nur in der Stadt an sich herunter, sondern auch in den Innenräumen von Gebäuden, weil das ist ein Punkt, der wird häufig vernachlässigt. Wir sprechen immer über die thermische Belastung in der Stadt, aber wir haben es auch in den Gebäuden, wenn die Strahlungswärme oder wenn die Wärmebelastung lange genug andauert, dann haben wir den unangenehmen Effekt, dass praktisch die Wärmefront so langsam durchs Gemäuer migriert. Und sobald das Gemäuer entsprechend aufgeheizt ist und die Wärme geht in die Innenräume, dann werden sie nur noch ganz schlecht los. Ja. Und das heißt, wir brauchen Isolierung, ja, auf dem afrikanischen Kontinent gegen die Hitze. Bei uns ist das ein bisschen umgekehrt. Also wir hätten gerne im Sommer die Hitze draußen und im Winter hätten wir gerne die Wärme drin. Das stellt uns vor größere Herausforderungen. Aber wie gesagt, in tropischen Regionen oder subtropischen Regionen kann man durchaus was machen. Also indem man beispielsweise dann auch natürliche Materialien zur Hitzeisolierung verwendet von bestehenden Gebäuden. Sie haben es ja gesagt, also Städte komplett umzubauen, das ist etwas, was nur schwierig möglich sein wird. Aber man muss Gebäude auch ertüchtigen. Und da sollte man in Zukunft eben verstärkt auf nachwachsende Rohstoffe, also zum Beispiel holzbasierte Isolierungsmaterialien setzen und nicht nochmal auf Beton oder Glas oder Stahl. Also das bereitet uns große, große Probleme, sowohl in Bezug auf den Klimawandel, weil Glas und Stahl enthalten horrende Mengen an Energie und dann auch gleichzeitig von CO2, teilweise aufgrund der chemischen Prozesse, die dafür notwendig sind, um die Materialien herzustellen, teilweise aufgrund der Energie, die wir brauchen, um diese Materialien herzustellen.
Ich habe heute einen Artikel gelesen, in dem ging es um das Thema Landwirtschaft und darum, dass in vielen afrikanischen Staaten traditionelle, zum Beispiel Getreidearten in der Kolonialzeit gewichen sind, zum Beispiel den Baumwollanbau, und die jetzt wieder rausgekramt werden, weil sie eigentlich klimaresistenter werden. Kann man das in dem Fall dann jetzt auch auf Gebäude ummünzen oder übertragen, dass es eigentlich das Wissen gibt, aber vielleicht im Zuge von Globalisierung, Kolonialzeit, eigentlich klimauntaugliche Materialien dann verwendet wurden?
Ja, zum Teil würde ich das durchaus unterschreiben. Die Städte vermehren sich ja explosionsartig und wachsen auch explosionsartig. Das ist ja das, was man beobachten kann. Und das ist natürlich nur möglich gewesen, indem wir Technologien entwickelt haben, die das ermöglichen. Und eine Technologie ist mit Sicherheit der Beton oder der Zement, der darunter liegt. Und dann eben natürlich auch Stahl und beides zusammen, denn der Stahlbeton. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sehen, also die Bauindustrie, der ganze Infrastruktursektor produziert erheblich CO2 und trägt massiv zur Klimakrise bei. Wie können wir das umdrehen? Und da müssen wir über neue Baustoffe nachdenken und auch Technologien, die wir vielleicht schon mal hatten. Also ich hatte vorhin das Thema Lehmbau ja schon gesagt. Das hört sich vielleicht ein bisschen altbacken an für den einen oder anderen, aber man darf ja darauf hinweisen, dass es immer noch Städte gibt, die zu einem großen Teil aus Lehmgebäuden bestehen, nach wie vor, auch moderne Städte. Es ist also möglich. Das heißt, man muss sich erinnern, was gab es an alten Technologien früher, und die kombinieren wir heute mit Hightech-Fertigungsmethoden. Ja. Das gilt jetzt nicht nur für Lehmziegel, das gilt auch für Holzbaustoffe, die eine sehr gute Klimabilanz aufweisen, natürlich, aber eben auch eine gewisse Haptik. Ja, die Leute mögen das, die wohnen gerne drin. Holzgebäude halten die Wärme übrigens auch draußen und andererseits die Wärme auch drin. Also ein Baustoff, der Vorteile aufweist, die wir einfach vergessen haben oder vernachlässigt haben in den vergangenen 100 Jahren.
Können wir das jetzt zusammenfassen? Also offensichtlich gibt es ja Möglichkeiten. Wie optimistisch sind Sie, dass die afrikanischen urbanen Zentren diese Herausforderung des Klimawandels meistern werden?
Ich bin semi-pessimistisch. Die Kenntnis oder die Erfahrung, was uns droht, ist teilweise in den Metropolen, auch vor allen Dingen dann auch in kleineren Städten, nicht so sehr gut ausgeprägt. Und natürlich spielt es eine große Rolle, dass man die Informationen, das Wissen dort auch hinbringt. Weil wenn man nichts darüber weiß, was man tun kann, dann wird das natürlich auch nicht passieren. Das ist sicherlich eine wichtige Erkenntnis. Und da müssen wir auch einsteigen. Insofern glaube ich, dass über den langen Zeitraum die Menschheit sicherlich in der Lage sein wird, sich dementsprechend zu wappnen. Was auf dem kurzen Zeitraum eine Problematik darstellt, ist, dass der Klimawandel natürlich sehr viel schneller fortschreitet, als wir es alle erwartet haben. Und dass die Bekämpfung des Klimawandels nicht so schnell vonstatten geht, wie wir das bräuchten. Wenn ich Ressourcen nicht zur Verfügung habe, aufgrund dessen, weil ich zum Beispiel marginale Landwirtschaft machen muss, also ich überhaupt gar kein Eigentum mir schaffen kann, dann befinde ich mich auf einem Subsistenzlevel, der auch nicht dazu führt, am Ende des Tages, dass ich mir vielleicht über die Nachhaltigkeit in meinem direkten Umfeld viel Gedanken machen kann, weil es dann eher darum geht, wie kriege ich die nächste Mahlzeit auf den Tisch, ganz sicher. Und natürlich dürfen wir dann eben auch nicht vernachlässigen, dass wir die CO2-Emissionen bis Ende des Jahrhunderts wieder, und ich sage absolut wieder, unter den 2-Grad-Grenzwert bringen müssen, weil niemand, glaube ich, will in einer Welt leben, wo wir eine Durchschnittstemperatur haben, die größer ist als 2 Grad. Es kann nämlich durchaus auf dem Kontinenten bedingen, dass die Temperatur dann noch viel mehr höher ist. Und zwar deshalb, weil Kontinente sich deutlich mehr aufheizen als zum Beispiel die Ozeanoberflächen, die immer als Puffer noch reagieren. Und für diese Minderung müssen wir auch entsprechende Technologien entwickeln. Und wahrscheinlich wird es notwendig sein, Emissionen, die wir in die Atmosphäre schon entlassen haben, nicht nur wahrscheinlich, ganz sicher sogar Emissionen, die wir schon in der Atmosphäre entlassen haben, wieder aus der Atmosphäre herauszuholen. Und die Nutzung von Wäldern dafür ist optimal. Also das heißt, Aufforsten ist eine wichtige Komponente hier. Und wenn ich die Wälder nutze, kann ich das Material auch für Gebäude nutzen, anstatt es beispielsweise zu verbrennen, was weltweit eigentlich die vorherrschende Nutzungsform für Holz ist.
So viel von Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mehr zu seiner Arbeit und weitere Links zu diesem Thema Urbanisierung und Klimaresilienz findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und bei Instagram oder auch Twitter folgt. Wenn ihr Wünsche, Feedback oder Kritik habt, dann schickt das doch gerne an 55countries@julian-hilgers.de. Am 20. Juli werde ich wieder eine Folge wiederholen. Am 5. August geht es dann wieder mit einer neuen Folge weiter. Dann sprechen wir darüber, wie sich Swahili als Sprache nicht nur in Ostafrika, sondern auf dem ganzen Kontinent und auch darüber hinaus ausbreitet. Bis dahin, macht es gut, euer Julian. Ciao.